So schön, dass du da bist. Unbeschwert ernährt ist dein Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du frei bist von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du dein Essen wieder sorgenlos und gedankenfrei genießen kannst. Du erfährst, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst und lernst, deine Körpersignale einzuschätzen, um dein inneres Gleichgewicht und Wohlbefinden zu finden. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du diese Folge heute hörst. Ja, der Podcast hat den Titel »Muss ich die Ursache meiner Beschwerden kennen für meine Heilung?« Und das fragen sich ganz viele, das ging mir auch jahrelang so und ich gehe heute darauf ein, was wichtig ist zu wissen natürlich, damit ich in meine Heilung einsteigen kann sozusagen oder dass ich immer mehr heile nach und nach. Und es gibt aber auch einen Punkt, wo ich vielleicht ja so ein bisschen die Ursachenforschung beiseite legen kann und dass du das für dich besser einschätzen kannst, wollte ich die Folge heute aufnehmen, damit du weiterkommst auf deinem Weg raus aus der Beschwerdespirale sozusagen. Zu dieser Folge wurde ich inspiriert durch einen Post der Süddeutschen Zeitung, wo eine Psychologin geschrieben hat, dass das Gift für die Seele das Grübeln sei. Und Grübeln tun ja ganz viele Menschen natürlicherweise, das tut auch jeder auf eine gewisse Art und Weise. Und mit meinem Zusammenhang in der ernährungspsychologischen Therapie ist dieses, oder wenn ich das sehe in der Therapie, ist dieses Grübeln sehr häufig mit der eigenen Gesundheit und mit der Ernährung verknüpft und verbunden. Die allermeisten Menschen wollen verstehen, wo die Beschwerden herkommen, was genau die Beschwerden auslöst. Und wir wollen es natürlich sehr kognitiv kontrollieren. Und deshalb ist dann die Ernährung, auch im Ayurveda sagen wir, aus der äußersten Körperhülle, auf der äußersten Kosha, gehört die Ernährung zu der Erde. Und das ist etwas, was für uns greifbar ist. Und deshalb wollen wir oft Dinge auf Ernährungsebene kontrollieren. Und somit eben auch unsere Gesundheit kontrollieren. Und es soll uns natürlich auch besser gehen und auch der Ayurveda vertritt uns oder vertritt den Standpunkt, dass wir die Ursache kennen dürfen für unsere Heilung. Ich finde, da darf man nur noch mal unterscheiden, dass wir im Ayurveda ganz viele Erklärungs- und Sichtweisen haben, weil es ja auch eine Lebensphilosophie ist, die auf den Elementen beruht, die uns auch Dinge sehr ganzheitlich betrachtet näher bringen und auch Dinge uns verstehen lassen, wie sie uns die Schulmedizin oder die westliche Medizin beispielsweise gar nicht erklären kann. Und da ist, glaube ich, der wichtige Unterschied, dass ja der Ayurveda uns vielleicht schon längst die Ursache sagt oder darlegt, weil wir wissen, in einer Erhöhung der Elemente in meinem Vikriti ist gerade ein Ungleichgewicht da und das kann alleine die Ursache sein. Aber die Schulmedizin zum Beispiel hat keine Laborparameter oder keine Messwerte, die irgendwie in eine unnormale Richtung ausschlagen, weil da alles normal aussieht. Da sind wir sozusagen schon in dem Bereich funktionelle Darmerkrankungen, wo der Ayurveda uns eine Ursache erklären kann, aber die Schulmedizin teilweise nicht, beziehungsweise noch es keine Messinstrumente dafür gibt. Ich gehe natürlich auch immer mit meinen KlientInnen auf Ursachenforschung in dem Sinne, dass wir Laborwerte anschauen. Wir schauen uns Diagnostik an. Bei der einen oder anderen Klientin wurde auch erst eine Magenspiegelung gemacht oder eine Darmspiegelung oder das ist noch nötig. Es werden auch teilweise Unverträglichkeitstests oder auf SIBO und so weiter getestet. Ganz viele kommen aber nach 10 bis 15 Jahren Beschwerden. Die haben alles Mögliche schon getestet, auch Tests, die vielleicht in der Schulmedizin nicht anerkannt sind, wie zum Beispiel ein Test auf HPU oder andere diagnostische Verfahren. Und das schauen wir uns alles an und das fließt auch alles mit in die Ursachenforschung mit ein, mit dem ganzheitlichen Blick ja, des Ayurvedas. Und viele meiner Klientinnen haben dann auch teilweise bestätigte Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder andere Diagnosen, aber trotzdem jahrelang Beschwerden. Und es ist schwierig oder nur weil man dann die Hoffnung, oder man hat ja die Hoffnung mit dieser Diagnose, wenn man was schwarz auf weiß hat, kann man gezielt etwas dagegen tun und dann geht es einem besser. Und in diesem Bereich, in dem Verdauungstraktbereich sozusagen, ist es ganz oft nicht der Fall, dass ich dann gewisse Dinge tue. Meistens, weil ich nicht so richtig an die Hand genommen werde, weil vielleicht dann auch der ganzheitliche Blick darauf fehlt, den es eben braucht. Wenn ich einen Reizdarm diagnostiziert habe beispielsweise, kann ich nicht nur mit der Ernährung daran arbeiten, genauso wie bei allen anderen Verdauungsbeschwerden eigentlich auch, sondern ich darf ganzheitlich daran arbeiten. Und da wird aber nur eine strikte Karenzphase vielleicht empfohlen, wenn überhaupt. Oder es wird gesagt, google mal im Internet nach einer fruktosearmen Ernährung und das würde dann helfen. Also man steht so ein bisschen alleine da und gerät vielleicht auch so ein bisschen in den Hamsterrad. Dann mache ich was, dann geht es mir ein bisschen besser, dann werden die Beschwerden aber wieder schlimmer, dann gehe ich nochmal auf die Ursachenforschung und die ganze Zeit in diesem Hamsterrad ist mein Nervensystem mega angeknipst und aktiviert. Und ich kann überhaupt nicht in den Rest-and-Digest-Modus kommen, weil ich mir eventuell bei jedem Essen überlege, wird es Beschwerden auslösen, was darf ich jetzt noch genau essen oder ist es das eine Lebensmittel, das mir Beschwerden macht oder ist es jetzt der Zusatzstoff, der mir Beschwerden macht oder habe ich jetzt viel zu viel Stress, also dass ich mich so auf eine Sache fokussiere und konzentriere und die ganze Zeit bereitet mir aber das Gedankenkarussell, das Grübeln, also das Gift für die Seele, Stress. Und ja, es ist wichtig, genau hinzuschauen, wie gesagt, und auch unsere Schulmedizin und diese ganze Diagnostik zu wissen, zu kennen. Aber es gibt dann auch einen Punkt, wo es dann sehr kontraproduktiv sein kann, eventuell auch in Essstörungen rutscht oder in subklinische Essstörungen führt, wenn man immer wieder nur sich so zu sehr in dem kleinsten Detail verliert und jedes einzelne Lebensmittel auseinandersetzt, ohne wieder mal rauszuzoomen, in die Vogelperspektive zu gehen. Und zu sehen, die Ernährung ist eine Möglichkeit, an der ich arbeite, aber es ist vielleicht auch nicht alles. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen komisch an aus dem Mund einer Ernährungstherapeutin, aber wirklich, ich mache das jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und mit einigen, vielen, vielen Klientinnen und auch selbst habe ich ja auch meine Geschichte durchlebt, dass es natürlich sein kann, wenn ich eine allergische Reaktion auf ein bestimmtes Lebensmittel habe oder wirklich Zöliakie, wo jedes einzelne, also wo ganz, ganz wenige PPMs schon eine Reaktion im Darm auslösen und so weiter. Da ist es ganz wichtig, sehr hygienisch vorzugehen, ganz strikt auch zu sein. Aber in den allermeisten Fällen, was ich jetzt schon so miterleben durfte, haben die Menschen zu Besserung oder sind zu weniger Beschwerden gekommen, ohne haargenau alles zu kontrollieren. Ja, das hört sich so ein bisschen crazy an und man weiß dann gar nicht, wo man anfangen soll, weil ich möchte doch so gerne und unser Verstand will die ganze Zeit kontrollieren, aber meistens können wir, wenn wir die großen Trigger ausgeschlossen haben, die uns wirklich Beschwerden bereiten, sei es jetzt Gluten oder Laktose, wo ich weiß, okay, da reagiere ich immer darauf, das spüre ich auch, aber wenn man schon das Gefühl hat, okay, ich esse es manchmal, macht es mir Beschwerden, manchmal nicht, manchmal geht es, manchmal nicht. Das sind so ein bisschen die diffuseren Geschichten und da ist es, das ist oft ein sehr deutlicher Hinweis, auch bei den diffusesten Beschwerden, dass es wirklich auch sehr viel psychosomatisch ist, dass es sehr viel, manchmal ist es eine Somatisierungsstörung und Beschwerden können auch wirklich ausgelöst werden, ohne dass wir es verstehen. Und wenn man das glaubt und darin so ein bisschen sich vertraut zu sagen, ja, okay, ich habe komisches Herzstolpern, ich habe komische, wobei das natürlich immer alles abgeklärt sein muss, EKG und so weiter, Kardiologe, das ist ganz klar, aber es kann trotzdem sein, dass Menschen eben danach noch Symptome haben. Es gibt so eine sogenannte Herzneurose beispielsweise und es kann sein, dass Histamin das befeuert, aber es kann auch einfach sein, dass es eine Kombination aus allem ist und meine Angst vor, ich bin krank, ich schaffe es vielleicht gewisse Dinge nicht in meinem Leben oder ich habe wirklich eine Herzerkrankung. Alleine diese Angst davor, etwas am Herzen zu haben, das kann Symptome auslösen. Und das ist nicht greifbar für uns. Das befindet sich nicht auf der Nahrungshülle sozusagen, auf der grobstofflichen Hülle. Und deshalb gehen wir lieber wieder zurück, lassen wieder das Gedankenkreisen losgehen, grübeln wieder alles rund um die Ernährung und versuchen da unsere Linderung drin zu finden. Ich habe das, glaube ich, schon oft erzählt, auch im Podcast und auch natürlich vielen Klienten. Und ich glaube, vielen geht es trotzdem auch so, dass man es erst, dass die Überzeugung dafür, das braucht ein Gefühl. Also dieses Gefühl, sich reinzuschmeißen in dieses, ja, vielleicht ist es auch was anderes oder vielleicht brauche ich es nicht bis ins letzte Detail zu verstehen. Ich gebe da vielleicht nochmal ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Weil mein Papa da immer etwas Gutes zu mir gesagt hat, in der Zeit, wo ich auch sehr viel mit Panik zu tun hatte und wirklich diese Sorge, diese Angst davor, dass etwas in meinem Körper nicht stimmt und dieser Kontrollverlust, den habe ich wirklich sehr deutlich gespürt in meinem Leistungstief, wo auch wirklich natürlich hormonell auf körperlicher Ebene die Nebennieren erschöpft waren, mit meinem Hormonhaushalt etwas nicht gestimmt hat, ich teilweise Nährstoffmangel hatte. Aber selbst wie ich das alles aufgefüllt hatte und so weiter, ist die Angst oder die Panik geblieben und hat auch Symptome aufrechterhalten. Und bei mir war es abends immer so, ich hatte Angst vor Luftnot. Also wirklich, ich hatte immer so das Gefühl, ich kriege nicht so richtig Luft und hatte viel mit Schwindel auch zu tun. Und mein Papa hat immer zu mir gesagt, du musst dich einmal sterben lassen und dann geht's weg. Er hat das selbst so seine eigene Erfahrung in der Vergangenheit mitgehabt. Und es ist mir so im Kopf hängen geblieben, so einmal sterben lassen, also einmal, er hat natürlich nicht gemeint, das Sterben soll, sondern in dieses Gefühl, lass einmal dieses Gefühl zu, dass ich jetzt wie weg vom Fenster wäre, weil so hat es sich für mich angefühlt, wenn ich jetzt die Augen zumache, wenn ich jetzt hier loslasse und es nicht mehr versuche zu kontrollieren, meine Atmung beispielsweise, die ja überhaupt nicht kontrollierbar ist, sondern die ist ja, ja unbewusst gesteuert, kann ich natürlich auch bewusst ein Stück weit steuern, aber wir atmen tagtäglich unbewusst die hauptsächliche Zeit. Und da habe ich mich versucht, in dieses Gefühl reinzugeben. Und vielleicht ist das, was dir auch hilft, wenn du jetzt so das Gefühl hast, du weißt überhaupt nicht mehr, was du tun sollst und du kriegst auch diese Kontrolle über die Ernährungsebene nicht hin, dass dann irgendwann der Punkt gekommen ist, zu sagen, ich lasse da jetzt wirklich mal los, ich schmeiß mich da jetzt mal rein, weil egal was kommt, egal welche schlimme Erkrankung theoretisch ich habe und falls ich wirklich jetzt nicht mehr lange sein sollte, habe ich mir dann immer gesagt, was ist denn wichtig, auf was kommt es denn jetzt gerade an? Und das gibt dir einen Perspektivwechsel, zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf das Nähren, auf die Dinge, die mir Freude bereiten, was will ich denn erleben, was will ich mir mit, keine Ahnung, in welchem Alter erzählen, den Blick auf wirklich die unterschiedlichsten Dinge statt auf meinen Körper die ganze Zeit zu lenken. Und wie kann ich konnte teilweise keinen Schritt vor den anderen gehen, wie kann ich jetzt aber meine Natur, meine Lust auf Natur und irgendwo ja auch Bewegungsdrang, den ich früher sehr stark hatte, wie kann ich den stillen oder was tut mir noch gut außerhalb? Wie kann ich mich wohlfühlen in dem Nicht-Funktionieren und in dem in Anführungszeichen Kranksein? Das war sehr, sehr heilsam für mich. Ja, wenn wir schaffen, rauszuzoomen und wie gesagt, diese Vogelperspektive nochmal einzusehen oder einzunehmen, dann sind teilweise vielleicht auch andere Themen relevant, anstatt nur die Ernährung. Und es brauchen keine großen Sachen zu sein. Es geht manchmal einfach auch nur um das eigene Wohlbefinden, die eigenen Bedürfnisse im Hier und Jetzt. Und vielleicht kennst du auch diesen Satz, das Problem ist meistens nicht das Problem, dass wir einfach so ein Stück weit nochmal dahinter blicken, ohne das, was im Hier und Jetzt ist, dass ich zum Beispiel auf Histamin, Laktose oder sonstige Lebensmittel reagiere, das außer Acht zu lassen. Das heißt nicht, dass dann das andere die alleinige Lösung ist und ich brauche mich nur auf dieses Thema dann zu fokussieren, was jetzt gerade auch noch präsent ist und kann jetzt meine Ernährung außer Acht lassen. Das machen wir nie in der Therapie, sondern wir gucken, dass beides gleichzeitig funktioniert. Natürlich kann ich nur, wenn ich mich nicht mehr den ganzen Tag mit Blähbauch rumschlagen muss, mich auch mit meinem Leben beschäftigen. Ich habe damals auch immer wieder Dinge getan, die mir tagtäglich ein Stück weit Besserung oder Linderung gebracht haben oder die mich haben sicherer fühlen lassen, von Akupunktur bis ja, alle möglichen Meditation, Yoga, alle möglichen anderen Heilmittel auch für mich eingesetzt, dass ich das Gefühl habe, ich kann was machen, ohne dieses Kontrollieren die ganze Zeit 24/7. Vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel aus einer aktuellen Therapie mit einer Klientin. Da war auch eine Laktoseintoleranz diagnostiziert worden und ganz lange war ihrer Ansicht nach die Vermutung, dass es die Lebensmittel an sich sind, über Jahre hinweg. Und ja, die Diagnostik lag aber auch schon ein ganzes Stück zurück und sie hat aber auch keine Besserung erfahren durch dieses den eigenen Weg, jetzt die Lebensmittel einzuschränken. Und was wir jetzt letztendlich rausgefunden haben, ist, dass es ganz häufig tagtäglich um die Art, wie ich esse, gegangen ist. Und das hört sich dann so lapidar an. Bei ihr war es aber häufig das Esstempo und auch die Eigenbestimmung beim Essen. Und es ist oft schwieriger herauszukommen aus meinem Lebensstil beziehungsweise aus der Art, jetzt wie ich esse oder auf Dinge umzustellen, dass ich mich vielleicht auch viel zu oft überesse, weil ich das Gefühl habe, ich werde nicht so richtig satt. Und die ganze Zeit hat da ein gewisser Glaubenssatz auch, eine gewisse Überzeugung auch dazu geführt, dass sie so gegessen hat, auch zu gewissen Uhrzeiten, wo sie dachte, das ist die richtige Zeit oder mein Arbeitsplatz ermöglicht es mir so. Und sie hat auch gedacht, ich kann nicht unterwegs warm essen, das funktioniert überhaupt nicht. Und ja, dann mal einen Thermobehälter ausprobieren und vielleicht schon um 11 Uhr den Essenshunger, den ich einfach schon habe, den großen Essenshunger oder um 11.15 Uhr anzufangen, Mittagessen vorzubereiten oder zu essen, dass es mir damit viel besser geht, als anstatt ich es aushalte bis um 2 Uhr, weil ich dann irgendwie fünf Stunden Essenspause eingehalten habe, weil es doch eigentlich besser für meinen Darm wäre und für meinen Blutzuckerspiegel und so weiter. Und dann habe ich aber so einen Heißhunger, dass ich alles Mögliche in mich reinstopfe, schon beim Kochen und so weiter, und dass mir das die ganze Zeit mein Verdauungsfeuer überfordert, das kommt einem dann so schlecht in den Sinn, beziehungsweise man gibt dann dem nicht die Kraft, weil es vielleicht auch nicht sofort wirkt, wenn ich das dann von heute auf morgen umstelle wie so eine Tablette, sondern es braucht natürlich, bis ich da gewisse Routinen und Verhaltensweisen umstelle und so weiter. Aber dass das dann langfristig zu viel mehr Wohlbefinden führt, dem die Chance zu geben, ist oft, ja, dem sprechen wir leider oft zu wenig Kraft zu. Und dann kommt es immer noch darauf an, was für eine eigene Konstitution ich habe. Bei dem der Klientin war das Grübeln und das Analysieren, viel Vata und so weiter, sehr stark ausgeprägt. Und dann daran noch zu arbeiten, das Vata herunterzuholen mit gewissen Dingen. Und es hört sich immer so leicht an, ach, ich mache eine Atemübung gegen Stress oder ich mache das und das. Das braucht wirklich Arbeit, dass ich gewisse Dinge, die ich mir vielleicht über Jahre lang antrainiert habe und auch Glaubenssätze erstmal zu erkennen, das kommt teilweise, wir arbeiten da viel auch, ich nutze da viel auch die Methodik vom EMDR oder die Diagnostik vom EMDR, wo wir Dinge herausbekommen, die wirklich schon lange, lange Zeit zurückliegen, die wir, Situationen, die wir aufdröseln und neu verarbeiten dürfen, damit es mir im Hier und Jetzt dann leichter fällt, die Dinge wirklich auch anders zu handhaben und anders zu tun, also sehr, sehr, sehr spannend. Und vielleicht dann noch ein anderes Beispiel, dass wenn ich die ganze Zeit in der Analyse bin zu meinen Gesundheitsbeschwerden und ich will die ganze Zeit das alles sehr kognitiv verstehen, an was es liegt, wie die Körperzusammenhänge funktionieren und so weiter, das gehört alles zu Pitta. Analysieren tun viele Pitta-Menschen. Pitta gehört zum Element Feuer und das kann auch die ganze Zeit teilweise Entzündungsprozesse, falls der Darm welche hat, auch sogenannte Silent Inflammations, mit aufrechterhalten. Deshalb ist es wichtig zu wissen, es ist gut, dass ich ein Stück weit analysiere, wo es herkommt und so weiter, aber wenn ich das nicht mehr in einem gesunden Maß schaffe oder es übertrieben mache, kann mein Darm sich auch nicht regenerieren in der Zeit. Deshalb ist es da auch ein Stück weit wieder daran, die Balance zu finden und eine gewisse Ungeduld, die haben wir alle, wenn es uns schlecht geht, wir wollen, dass es uns schnell besser geht, die aber eventuell auch Unachtsamkeit auch mit sich bringt, weil ich auch die ganze Zeit nur in meinem Kopf bin, sogar beim Essen, bei der Essensauswahl, die ganze Zeit nur in meinem Kopf bringt mich weg von der Achtsamkeit zu meinen Gefühlen und zu meinen eigenen Bedürfnissen. Wie will ich mich denn fühlen? Bringt mich vielleicht zu einer Schnelligkeit, zu einem Überessen, was ich schon angesprochen habe. Das ist ganz häufig auch ein Thema in der Therapie und kann wirklich heilsam sein. Und meiner eigenen Erfahrung nach ist es dann aber auch so, dass ich esse jetzt auch mal viel zu schnell. Du merkst ja auch vielleicht schon beim Podcast, ich rede auch schnell und bin oft auch mal vielleicht schnell unterwegs. Und ich habe trotzdem jetzt keine Beschwerden dadurch. Also man kann dann schon sein Vata auch irgendwann, wenn man aus dieser tiefen Krise oder aus diesen tiefen Beschwerdespirale raus ist, sich selbst besser kennenlernt und so weiter, dann kann man auch gewisse Dinge wieder machen und die tun einem dann nicht gleich so super schlecht, wie es jetzt vielleicht einem tut. Also man darf da schon ein bisschen feinfühliger sein, Dinge für sich herausfinden, was nicht bedeutet, dass ich nie wieder auch mal schnell on the go irgendwie was essen kann, ohne gleich den riesen Blähbauch zu haben. Aber langfristig, wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde oder dreimal am Tag, dann würde mir das natürlich überhaupt nicht gut tun. Und das aber jetzt aus einer Perspektive geredet, wo mein Heilungsweg nicht lange zurückliegt. Man heilt ja immer irgendwo irgendwelche Anteile in sich, wenn man es, je nachdem, wie man das Ganze sieht, aber wo ich schon lange jetzt raus bin aus gewissen Beschwerden sozusagen. Ja, vielleicht an dem Punkt einfach nochmal, wir unterschätzen einfach ganz oft tagtäglich unsere Gedanken und wie wichtig die sind bei diesem Prozess, wie machtvoll die kleinen Dinge sind, dass wir die teilweise auch schon längst wissen, dass es aber dann an der Umsetzung liegt oder dass es noch nicht auf Zellebene, da arbeite ich ja gerne mit dem Theta Healing, so richtig angekommen ist. Und deshalb dürfen wir da oft auch energetisch arbeiten, tiefe Überzeugungen oder Traumata für uns verändern und lösen. Und da erlebt man dann auch oft eine Lösung, sei es jetzt in Form von die Verstopfung ist gelöst oder andere Dinge, die wir lösen dürfen, schlimme Schmerzen und so weiter, auf der Verdauungsebene. Ich wollte mit der Folge einfach nochmal aufzeigen, wie komplex das Thema auch ist und dass du dich nicht schlecht fühlen solltest, weil ganz viele Klientinnen haben diesen Gedanken, alle anderen bekommen es doch irgendwie hin, nur ich bekomme es nicht hin, mich um meine Gesundheit zu kümmern, beziehungsweise ich mache doch ganz viel für meine Gesundheit, aber es verändert sich nicht, dass du auch nochmal siehst, ja, es ist sehr komplex und dennoch darf es mit Leichtigkeit vonstatten gehen. Das ist auch eine Art von Überzeugung, wenn man glaubt, es ist schwierig, weil es komplex ist, kann es schwierig werden, wenn ich aber sage, ja, und trotzdem, es ist komplex, ich bin unglaublich facettenreich, emotional, ich bin flexibel, ich bin, will viel erreichen in meinem Leben Ich hatte da immer den Glaubenssatz, ich verlange zu viel vom Leben. Einmal gestrichen und schon wird es leichter. Hört sich jetzt wieder so leicht an. Natürlich habe ich da länger dran gearbeitet, dass der mich nicht mehr im Hier und Jetzt beeinflusst. Aber sowas gehört einfach dazu. Und ein bisschen Geduld auch ein Stück weit mit aufzubringen. Langsamer vielleicht auch auf seinem Weg zu gehen, damit ich auch wirklich die Dinge um mich herum mitbekomme. Die Dinge zwar auch in mir mitbekomme, aber mich nicht nur darauf zu konzentrieren, was tagtäglich der Körper macht, weil es sind oft Körperphänomene, die wir dann als Beschwerden deuten, die aber einfach da sind, also einfach körperliche Phänomene, die auch wichtig für uns sind, wie zum Beispiel ein kleines Foodbaby nach einem ballaststoffreichen Essen, das ich nicht gleich als negativ bewerten sollte, sondern einfach nur cool, Madame, arbeitet da gerade und es geht auch wieder weg, aber das ist natürlich dann auch nicht mit Schmerzen oder anderem verbunden. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, der Fokus, worauf ich mich konzentriere, also wo meine Energie hinfließt, entsteht immer mehr davon. Also auch wenn ich auf Ursachenforschung bin und mein Selbst, mein eigenes Sein verstehen möchte, aus einem anderen Blickwinkel oder aus einem Fülle-Blickwinkel, anstatt aus dem Mangel. Das ist auch noch eine ganz wichtige. Ich hatte da letztens einen Post dazu, jetzt kürzlich am Wochenende, zum Thema, in welchem Ernährungsboot sitze ich. Vielleicht, wenn du Instagram hast, kannst du den nochmal durchlesen. Der passt da auch zu diesem Punkt. Und ansonsten, ja, kommt man, oder ist es mit das Wichtigste, in die Eigenverantwortung zu kommen und kraftvoll auch wieder für seine Gesundheit loszugehen, beziehungsweise kraftvoll sich zu sehen, falls ich nicht losgehen kann, weil ich körperlich nicht in der Lage bin, sich kraftvoll zu sehen und ja, die eigene Gesundheit auf allen Ebenen, die 5 Koshas, habe ich schon viel im Podcast drüber geredet, auf der energetischen Ebene, auf der mentalen Ebene, natürlich auch auf der körperlichen Ebene weiterhin zu sehen, aber aus der Vogelperspektive und nicht zu sehr sich vielleicht im Detail zu verlieren, kann wichtig sein auf meinem Heilungsweg. Und ich hoffe, die Folge hat dich jetzt einfach inspiriert. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen durcheinander geraten. Ich hatte einfach viele Gedanken dazu. Wollte auch nochmal meine eigene Geschichte mit dir teilen, vielleicht aber auch ja das ein oder andere Beispiel aus der Therapie, dass du weißt, du bist da nicht hingehend alleine, aber es nicht so sehr kognitiv zu steuern, sondern ein bisschen mehr auch auf andere Ebenen gehen und ein bisschen sich so reinschmeißen. Oh Gott, das habe ich letztens auch mit meinem Mann oder ist mir selbst aufgefallen, dass das zu meiner Tochter mal sagen, das total der pfälzische Begriff ist und es eher im Hochdeutsch überhaupt nicht gibt. Also sich so reinzuwerfen, jetzt ist mir gerade selbst wieder aufgefallen, dass ich es hier sogar gesagt habe. Ich lasse es jetzt aber drin. Die meisten wissen ja, wo ich herkomme und man hört das ja auch. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass die Folge dir jetzt hilft, wenn du Unterstützung brauchst. Aktuell gibt es einen freien Therapieplatz. Du kannst dich aber einfach immer jederzeit melden, wenn du weißt, du brauchst Hilfe. Und dann können wir gucken, wann du anfangen kannst für eine Therapie, für eine ganzheitliche. Und ob wir das sozusagen im Kalender zeitnah unterbekommen oder ob du ein bisschen warten darfst, weil es vielleicht für dich auch passend ist, ein bisschen zu warten. Genau, es gibt meistens immer irgendeine Möglichkeit, wenn du Unterstützung brauchst. Und die lohnt sich meistens, also auch sich einzugestehen, dass man da nicht alleine durch muss. Das ist auch sehr, sehr erleichternd und heilsam. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge, wo es mal wieder ein Interview geben wird. Alles, alles Liebe und viel Leichtigkeit auf deinem Heilungsweg. Schön, dass du reingehört hast und bis ganz bald. Deine Lena.